Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich total fasziniert. Schönheit im Mittelalter. Schönheitsideale, Kosmetik und Körperpflege in einer Zeit, die wir uns oft ganz anders vorstellen, als sie wirklich war.
Das stimmt. Bei Mittelalter denken ja viele erstmal an schmutzige Straßen, ungewaschene Menschen, so das typische Klischeebild. Aber war das wirklich so?
Nein, überhaupt nicht. Die Menschen damals hatten ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für Ästhetik und Körperpflege. Nur eben nach ganz anderen Maßstäben als wir heute. Und genau das macht es so spannend. Wir können viel über eine Kultur lernen, wenn wir uns ihre Schönheitsideale anschauen.
Das ist ja der Punkt. Was heute als attraktiv gilt, und da muss ich mal kurz
überlegen, was das überhaupt ist?
Ja, also heute haben wir ja diese, wie soll ich sagen, sehr definierten und medial geprägten Vorstellungen. Fitnesskörper, bestimmte Proportionen, makellose Haut, volle Lippen. Das Ideal verschiebt sich ständig.
Vor 20 Jahren waren ganz andere Körperformen angesagt als heute. In den 90ern war extreme Schlankheit das Ideal. Heute sind Kurven wieder gefragt. Das zeigt, wie kulturell geprägt das alles ist.
Und im Mittelalter sah das nochmal komplett anders aus. Gerade im 14. und 15. Jahrhundert galt bei Frauen ein mädchenhaft schlankes Ideal. Kleine Brüste und ausgeprägte Hüften. Das sieht man sehr schön in der Kunst dieser Zeit.
Das hatte einen ganz praktischen Hintergrund. Breite Hüften und betontes Becken wurden mit Fruchtbarkeit assoziiert. Das signalisierte Gebärfähigkeit und Gesundheit. Kleine Brüste und blasse Haut dagegen galten als Zeichen von Jugendlichkeit und Reinheit. In einer Zeit mit hoher Kindersterblichkeit waren solche Ideale gesellschaftlich verankert.
Und weißt du, was ich besonders faszinierend finde? Die hohe Stirn als Schönheitsideal. Das war so wichtig, dass Frauen teilweise enorme Mühen auf sich genommen haben.
Oh ja, sie haben sich dafür tatsächlich die Haare am Haaransatz rasiert oder ausgezupft. Manchmal sogar die Augenbrauen dazu.
Heute würde man eher versuchen, eine hohe Stirn mit einem Pony zu kaschieren. Damals war es das absolute Schönheitsideal. Je höher, desto besser.
Bei Männern war es übrigens auch total anders, als man denkt. Schlanke Taille, jugendliches Aussehen. Ritter wurden in der Kunst oft mit langen, wallenden Haaren und
femininen Zügen dargestellt. Weiche Gesichtszüge, fast androgyn teilweise.
Also ganz anders als dieses bullige, bärtige Krieger-Image, das wir heute aus Filmen und Serien kennen. Im Hochmittelalter, vor allem bei der höfischen Kultur, waren Adlige oft bartlos. Aber das war echt unterschiedlich, je nach Zeit und Region.
Das zeigt halt, dass Schönheit nie objektiv ist. Was als attraktiv gilt, ist immer ein Spiegel der jeweiligen Zeit und Kultur. Jede Epoche hat ihre eigenen Ideale.
Und genau darum geht's uns heute. Wir schauen uns nicht nur an, was als schön galt, sondern auch ganz konkret, wie haben die Leute damals versucht, diesen Vorstellungen zu entsprechen.
Kosmetik, Haarpflege, Hygiene, das gab's alles. Und einiges davon wird euch vielleicht überraschen. Die mittelalterlichen Menschen waren viel kreativer und hygienebewusster, als wir oft denken.
Da freue ich mich drauf. Also, lasst uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der mittelalterlichen Schönheitspflege.
Du hast ja vorhin schon das Ideal der kleinen Brüste und ausgeprägten Hüften erwähnt. Lass uns das mal genauer betrachten. Denn diese Merkmale waren ja nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine zutiefst symbolische Sache, die sich je nach Region und Zeit leicht unterschied.
Genau. Es ging eben nicht nur um ein abstraktes Schönheitsideal, sondern um ein direktes Versprechen von Nachkommenschaft. In einer Zeit, in der politische Bündnisse durch Erbfolgen gesichert wurden, war diese signalisierte Fruchtbarkeit absolut existenziell.
Dieses Statement, wie du es nennst, war also fast schon ein politisches Kapital. Die Fähigkeit zu gebären war ein sichtbares Zeichen von Status und Macht, gerade im Adel.
Interessant ist, dass diese Ideale auch regional unterschiedlich ausgeprägt waren. Also Burgund und Italien hatten teilweise andere Schwerpunkte als etwa England oder die deutschen Länder. Aber gewisse Grundzüge, wie die Betonung von Fruchtbarkeitsmerkmalen, zogen sich durch ganz Europa.
Und das bringt uns zurück zu dem, was du vorhin schon kurz angeschnitten hast. Der hohen
Stirn. Lass uns da mal tiefer einsteigen, denn die Hintergründe dazu sind wirklich erstaunlich.
Und es war nicht nur irgendein Trend. Vor allem im 15. Jahrhundert bei der burgundischen und italienischen Oberschicht war die hohe Stirn ein echtes Schönheitsideal. In der Kunst symbolisierte sie Reinheit und Weisheit, quasi ein sichtbares Zeichen innerer Tugend.
Und diese Praxis, die du ja schon beschrieben hast, das Rasieren oder Auszupfen mit Pinzetten oder Klingen, sieht man in der Kunst der Zeit ganz deutlich. Bei Porträts von Rogier van der Weyden oder Petrus Christus zum Beispiel stechen diese hohen Stirnlinien richtig hervor.
Ein berühmtes Beispiel aus der Kunst ist Simonetta Vespucci, die Muse von Botticelli. Wenn du dir ihre Porträts anschaust, diese hohe, freie Stirn, das goldene Haar, ob sie persönlich epiliert hat, wissen wir nicht. Aber Botticelli hat sie als Ideal dieser Zeit verewigt.
Was mich dabei also wirklich nachdenklich macht, ist der Aufwand. Das war ja kein einmaliges Zupfen. Das Haar wächst nach. Und es gab Rezepte, die das verhindern sollten. Manche davon klingen ziemlich abenteuerlich.
Du meinst diese, wie soll ich sagen, folkloristischen Mischungen?
Unter anderem. Es gibt überlieferte Rezepte, etwa aus der Trotula, mit Zutaten wie Fledermausblut oder sogar Hundemilch. Gängiger waren aber Mischungen mit Kalk, Aschelauge oder Arsenpräparaten. Wie wirksam das alles tatsächlich war, ist natürlich fraglich. Aber es zeigt, wie weit Frauen bereit waren zu gehen.
Und das war natürlich nicht ohne Risiko. Infektionen durch kleine Wunden, Hautirritationen, das kam sicher vor. Antibiotika gab es schließlich nicht.
Was mir bei Living History-Darstellungen auffällt, diese Details werden oft übersehen. Man denkt an Kleider und Schmuck, aber solche Körpermodifikationen, die gehören eigentlich genauso zur authentischen Darstellung einer Epoche.
Das stimmt, und es zeigt auch, dass der Druck, Schönheitsidealen zu entsprechen, keine moderne Erfindung ist. Die Methoden waren andere, der Antrieb
derselbe. Anerkennung, Status, gesellschaftliche Zugehörigkeit.
Genau. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann relativiert das auch ein bisschen unseren Blick auf heute. Die Ideale ändern sich, aber das menschliche Bedürfnis, ihnen zu entsprechen, bleibt.
Was ja auch irgendwie beruhigend ist. Wir sind nicht die Ersten, die sich mit solchen Erwartungen auseinandersetzen. Und wir werden auch nicht die Letzten sein. Dieser gesellschaftliche Druck galt aber nicht nur für Frauen. Auch bei den Männern gab es Schönheitsideale, die mit unseren heutigen Vorstellungen oft wenig zu tun haben.
Wir hatten ja vorhin schon kurz die fast androgynen Züge der Ritter in der Kunst angesprochen. Dieses Ideal des schlanken Körpers mit weichen Gesichtszügen und langen Haaren war ja ein starker Kontrast zum reinen, groben Kriegerbild.
Das höfische Ideal spielte da eine große Rolle. Der Ritter als Minnesänger, als kultivierter Liebhaber. In der Troubadour-Kultur war der verfeinerte Mann das Ideal. Nicht der rohe Kämpfer. Das war eine ganz andere Vorstellung von Männlichkeit.
Im Laufe des Mittelalters änderte sich das aber. Kürzere Frisuren kamen auf und
Bartlosigkeit wurde populär. Gerade im späteren Mittelalter.
Wobei das auch vom Stand abhing. Bei Bauern war kürzeres Haar verbreitet, aber weniger als Standeszeichen, eher aus praktischen Gründen. Die Haarlänge hing stark von Mode und Arbeitssituation ab.
Bei den Frauen sah das anders aus. Langes, wallendes Haar war das Ideal. Aber im Alltag völlig unpraktisch. Stell dir vor, du arbeitest auf dem Feld oder am Webstuhl mit offenem Haar bis zur Hüfte.
Ein Albtraum.
Deshalb trugen Frauen Zöpfe, geflochtene Frisuren, Haarnetze und natürlich Haarschmuck. Reifen, Bänder, Perlen. Offenes Haar war oft ein Zeichen für Unverheiratete. Bei Hochzeiten oder Festen kam das vor, im Alltag wurde es meist gebunden oder bedeckt.
Und dann ist da die Sache mit der Haarfarbe. Blond war das Schönheitsideal.
Und das hatte tiefe symbolische Wurzeln. Blonde Haare wurden mit Licht assoziiert, mit Sonnenstrahlen, mit Gold. In der Kunst wurden Heilige und die Jungfrau Maria oft blond dargestellt. Es galt als Zeichen von Reinheit und Tugendhaftigkeit.
Das war übrigens keine rein mittelalterliche Erfindung. Schon in der Antike waren blonde Haare begehrt. Die Römer importierten sogar Perücken aus germanischem Haar.
Und im Mittelalter färbten sich Frauen die Haare, um diesem Ideal zu entsprechen. Safran, Kamille, Schwefel zum Bleichen, stundenlanges Sitzen in der Sonne mit speziellen Mixturen.
Safran, das war ja unglaublich teuer.
Extrem. Das konnte sich nur die Oberschicht leisten. Das Färben war ein enormer Aufwand. Die Mixtur musste stundenlang einwirken, manchmal über mehrere Tage. Dann wurde mit Eiweiß fixiert. Ein echter Luxus.
Also auch damals schon, Schönheit kostete Zeit und Geld.
Die Kirche sah das übrigens kritisch. Haare färben galt als Eingriff in Gottes Schöpfung. Aber das hat die Frauen nicht abgehalten. Zumindest die, die es sich leisten konnten.
Und Locken? Die waren auch beliebt, oder?
Oh ja, Locken waren absolut en vogue. Es gab spezielle Techniken dafür. Das Haar wurde tatsächlich mit Brenneisen bearbeitet, also, wie heißt das noch, einem frühen Lockenstab. Das wurde übrigens von Frauen, Männern und sogar Geistlichen genutzt. Alternativ wickelte man das Haar feucht mit Schnüren ein. Als Fixiermittel verwendete man Eiweiß. Das gab Halt und Glanz.
Also im Grunde die Vorläufer unserer Styling-Produkte.
Man kann das so sehen. Das Bedürfnis, die eigenen Haare zu formen und zu verschönern, ist wirklich universal. Nur die Mittel haben sich geändert.
Was ich dabei faszinierend finde, für Living History-Darstellungen ist das ein wichtiger Aspekt. Authentische Frisuren machen einen großen Unterschied, wenn man eine Epoche glaubwürdig darstellen will.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Absolut. Und manche dieser alten Techniken funktionieren tatsächlich noch. Kamille zum Aufhellen? Das nutzen Leute heute noch. Nur Schwefel würde ich nicht empfehlen.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Kosmetik und Hygiene im Mittelalter. Und ich sage bewusst Vorurteile, denn das Bild vom schmutzigen, ungewaschenen Mittelalter ist, wie soll ich sagen, es ist weitgehend ein Mythos.
Das stimmt. Dieser Mythos entstand größtenteils in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und wurde dann im 19. Jahrhundert verstärkt, als man sich gerne von der vermeintlich dunklen Vergangenheit abgrenzen wollte. Die tatsächlichen Quellen erzählen eine andere Geschichte.
Und eine der wichtigsten Quellen ist die sogenannte Trottula. Das ist eine Sammlung aus drei medizinischen Texten, entstanden im 12. Jahrhundert an der Schola Medica Salernitana, einer der ersten großen Medizinschulen Westeuropas.
Süditalien, ein echtes Zentrum des Wissens. Und bemerkenswert, ein Teil dieser Texte wird traditionell einer Ärztin zugeschrieben, Trota von Salerno, deren Existenz inzwischen durch Handschriftenfunde bestätigt ist, unter anderem in Madrid. Im 12. Jahrhundert. Das Werk wurde in mindestens 8 Sprachen übersetzt und war bis ins 16. Jahrhundert ein Standardwerk.
Und da stehen ganz konkrete Rezepte drin. Für Make-up, für Sonnenschutz, für
Lippenpflege. Also eine vollständige Kosmetikroutine, wenn man so will.
Grundierungen wurden aus Weizenstärke und Rosenwasser hergestellt. Das ergab einen hellen, ebenmäßigen Teint. Damals wie heute ein Schönheitsideal. Die Mischung war sanft zur Haut und ließ sich gut auftragen.
Für die Lippen wurde zum Beispiel eine Pomade aus Rotholz verwendet, die ihnen eine sanfte, rötliche Färbung verlieh.
Das ist im Grunde genau das Prinzip, das wir heute von getönten Lippenpflegestiften kennen.
Manche dieser Grundrezepte funktionieren übrigens noch. Rosenwasser als Gesichtswasser ist ja heute wieder total beliebt. Und Weizenstärke wird immer noch in manchen Naturkosmetikprodukten verwendet.
Was mich besonders fasziniert, sind die Parfums. Die waren nicht nur Luxus, sondern hatten auch eine praktische Funktion.
Die Duftwässer, Rosenwasser, Lavendelwasser, wurden sowohl für den Körper als auch für Räume verwendet. Hauben wurden mit Duftkissen versehen. Man wollte gut riechen und man hatte die Mittel dazu.
Und dann die Hygiene selbst. Es gab Mundspülungen aus Kräutern, Zahnstocher aus Knochen, Kaustäbchen aus Holz, Zahnpulver und man rieb die Zähne mit Tüchern und Kräutern. Borstenzahnbürsten kamen erst im 18. Jahrhundert aus China nach Europa. Klingt für uns vielleicht ungewöhnlich, aber es zeigt, Zahnpflege war ein Thema.
Ja, und das widerspricht komplett diesem Bild von Menschen mit verfaulten Zähnen, die nie im Leben was für ihre Zahnpflege getan haben.
Seife gab es auch. Sie war zwar nicht so weit verbreitet wie heute, aber sie existierte. Vor allem in Städten mit Seifensiedern war sie durchaus verfügbar, wenn auch teuer.
Was mich bei meinen Recherchen beeindruckt hat, sind diese Hygienesets. Die wurden am Gürtel getragen und enthielten Ohrenlöffel, Nagelreiniger, manchmal auch kleine Pinzetten. Fast wie ein
mittelalterliches Necessaire.
Das trifft es. Und solche Sets findet man archäologisch relativ häufig. Das waren keine Einzelstücke für Adlige, sondern auch bei wohlhabenderen Bürgern und Handwerkern verbreitet.
Das zeigt, dass Körperpflege nicht nur eine Frage des Luxus war, sondern zum Alltag gehörte. Die Menschen hatten ein Bewusstsein für Sauberkeit und Ästhetik.
Was natürlich nicht heißt, dass alles perfekt war. Die Standards waren anders als heute, die Möglichkeiten begrenzter. Aber dieses Klischee vom stinkenden, dreckigen Mittelalter, das ist einfach nicht haltbar.
Und die Trottula empfahl übrigens auch ausgewogene Ernährung und körperliche Betätigung, gerade für die Frauengesundheit. Menstruationsstörungen verknüpfte sie sogar mit Mangelernährung oder Stress. Das klingt erstaunlich modern, oder?
Manche Dinge ändern sich eben nie. Gesunder Lebensstil, Körperpflege, ein bisschen Kosmetik. Das Bedürfnis, sich zu pflegen und gut auszusehen, ist wirklich zeitlos. Wenn ich jetzt so zurückdenke an alles, was wir besprochen haben, die Schönheitspflege im Mittelalter war wirklich erstaunlich vielfältig. Es ging nie nur um Eitelkeit.
Ästhetik und Gesundheit waren eng miteinander verknüpft. Die Trottula war ja nicht umsonst ein medizinisches Werk. Körperpflege wurde als Teil eines gesunden Lebens verstanden.
Und ja, manche Praktiken wirken auf uns heute befremdlich. Sich die Stirn zu rasieren für eine höhere Haarlinie oder stundenlang mit Schwefel die Haare zu bleichen, das klingt extrem.
Aber weißt du was? In 500 Jahren werden Menschen vermutlich genauso den Kopf schütteln über das, was wir heute machen. Botox, Lippenfiller, Brazilian Waxing,
Microblading, Teeth Whitening, 12-Schritte-Skincare-Routinen.
Genau. Die Methoden ändern sich, aber das Grundbedürfnis bleibt. Der Wunsch, schön und gepflegt zu sein, das ist tief in uns verankert, über alle Epochen hinweg.
Und das finde ich eigentlich tröstlich. Es verbindet uns mit den Menschen vor uns. Wir sind gar nicht so anders.
Die mittelalterliche Frau, die sich mit Rosenwasser das Gesicht pflegt, und die moderne Frau mit ihrer Feuchtigkeitscreme. Im Kern geht es um dasselbe, um Selbstfürsorge, um das Gefühl, sich in seiner Haut wohlzufühlen.
Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus all dem. Schönheitsideale sind vergänglich.
Absolut. Aber das menschliche Bedürfnis, das dahinter steckt, das ist wirklich zeitlos.
Schön gesagt. Das war's für heute, ihr Lieben. Ich hoffe, diese Reise in die mittelalterliche Schönheitswelt hat euch gefallen.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Und im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel zur Geschichte und Kultur vergangener Epochen.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.